Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Frankfurt bei der Konferenz Digitale Kundenerfahrung und ich habe hier vor mir Christian Walka, Head of CRM bei Porter Möbel. Hallo Christian.
Hallo Thorsten.
So, das wird ein spannendes Gespräch. Du beschäftigst dich mit dem Thema Omnichannel-Erlebnis und mit Erlebnisqualität. Aber zunächst einmal Omnichannel-Erlebnis. Was heißt das? Ich kenne euch als offline.
Ja, das ist ganz richtig. So nimmt man uns auch wahr. Ich glaube, insgesamt sind wir zu 95% auch offline für unsere Kunden spürbar und sichtbar mit all unseren Filialen in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema digitale Kanäle, Kommunikationskanäle in der Customer Journey ein wichtiges. Wir haben eben gehört, dass viele Kunden sich erstmal orientieren, gucken, was es gibt, sich Produkte aussuchen. Das ist bei uns ähnlich. Auch bei uns geht man von etwa 3/4 der Interessenten aus, die sich vorher online informieren, bevor sie in ein Einrichtungshaus gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt der wichtige Änderung, die wir auch in der Transformation durchlaufen. Wie berücksichtigen wir das Kundenverhalten? Kommunikationsverhalten ist ja das eine. Und im Kaufverhalten. Weil im Kaufverhalten ist es bei uns schon noch so, das Thema Möbel ist ein Offline-Geschäft, das heißt Haptik, Fühlen, Draufsitzen, Anfassen, gerade bei teuren Möbeln, Couches, Schlafzimmer, Küche sowieso, ist natürlich ein Thema, was man im Haus sich beraten lässt, konfiguriert. Aber das zusammenzubringen, also die Offline-Journey, die Online-Journey, die der Kunde am Anfang hat, gezielt dann auch vielleicht mit Terminvereinbarungen, mit bestimmten Vorbereitungen, die in der Filiale getroffen werden können, sich auf den Kunden vorzubereiten und ihn da abzuholen, wo er schon von seiner bisherigen Journey herkommt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Das ist interessant, dass du das so sagst. Da fühle ich mich ja echt alt, weil bei mir würde auch einfach das der Offline-Anknüpfpunkt eigentlich eher sein. Und dann muss ich nicht mehr viel online nachschauen, weil ich weiß ja ungefähr bereits Bescheid. Also erklär mir mal die Journey von jungen Menschen, die ganz klar zu 75%, so viele junge Leute gibt's ja gar nicht, also auch die Alten, fangen an und gehen als erstes, wenn sie irgendwas vorhaben, ins Internet. So, wie sieht diese Journey ganz genau aus? Ist das Google oder ist das Pinterest oder ist das, keine Ahnung, wo oder Social Web oder TikTok oder wo geht das? Wo fängt das an?
Gute Frage. Also von der Menge her? Die meisten Suchanfragen und der meiste Beginn einer Journey ist Google. Definitiv. Natürlich immer noch die Suche in Google. Deswegen ist ja auch für uns das Search Engine Optimization Thema online sehr, sehr wichtiges, hier präsent zu sein. Die Kunden, die uns schon kennen, die Porter schon kennen, fangen ihre Journey sicherlich aber anders an. Auf der einen Seite folgen sie uns vielleicht schon. Du hast Social-Media-Kanäle angesprochen, die sehr wichtig sind. Die Jüngeren sind eher auf Instagram, Facebook. Wir bespielen aber auch sehr intensiv den Pinterest-Kanal, weil wir es da gerade wissen mit Kundinnen, die oftmals die Entscheiderinnen sind, auch im Möbelbereich, zu tun haben, die so im Alter zwischen 45 und 60 sind. Und das ist natürlich eine Klientel, die für uns hochgradig spannend ist. Weil man vielleicht auch in der Lebensphase ist, Kinder aus dem Haus, will jetzt die Wohnung, das Haus neu gestalten, sich neu einrichten. Und damit natürlich sucht man auch Inspiration. Und versuchen diese Inspiration aufzugreifen, um die potenziellen Kunden dann eben zu uns in die Customer Journey reinzubekommen.
Bleiben wir mal bei dem Klassischen, das ist Google. Google heißt, ich habe eine konkrete Intention und am Ende kommt wahrscheinlich ein Kauf raus bei euch oder jemand anders. Was ist ein Suchwort, wo du sagst, da stehen wir an erster Stelle und da sind wir auch recht froh drum?
Also Porter ist auf jeden Fall stark.
Klar, Eigenname. Nee. Ich will ja schon andere Sachen von dir, generische Suche.
Also wir sind sicherlich mitführend, was das Thema Küchen betrifft, was das Thema Polster betrifft auch, also Couch, Wohnzimmer, Sofas und so weiter. Mhm. Und auch die ganze Thematik rund um Schlafen, Betten, Matratzen, Accessoires. Wir sind sicherlich weniger als der ein oder andere Anbieter nicht ganz so präsent im Thema Accessoires, Boutique-Artikel, Designsgläser, Tischdecken und so weiter. Das heißt, wir sind schon auf das Thema Möbel fokussiert.
Christian, ich wollte konkret eine Frage, Entschuldigung, wenn ich so insistiere, aber bei Matratzen, das erzählst du mir nie, dass ihr da irgendwo unter den Top 3 seid, wenn dann mit einer Spezialmatratze, weil da ist ein extremst harter Wettbewerb definitiv und Google wird immer die Experten in dem Bereich bevorzugen. Gehen wir mal aufs Thema Sofa, das ist allgemeiner, selbst bei Küche stelle ich mir es noch schwierig vor, aber jetzt gehen wir mal auf das Thema Sofa, ich kenne keinen Sofa-Fachhändler. Mit welchem Sofa steht ihr denn vorne oder was ist denn jetzt wirklich, wo du sagst, ich bin stolz, dass wir da an erster Stelle sind? Du merkst, ich stelle blöde Fragen.
Ich habe jetzt natürlich die SEO-Rankings nicht alle im Kopf, weil ich auch eher die Customer Journey in der Breite begleite. Ich bin ja kein Online-Manager bei uns.
Ja.
Wir füttern aber natürlich die Schlagwortlisten mit dem Wissen, was wir haben, was bei uns nachgefragt wird, was wir auch aus der Marktforschung, wir betreiben ja auch Marktforschung Wissen, haben bestimmte Marken da drin, natürlich unsere Eigenmarken, für die ich jetzt keine Werbung machen will, die wir hier in der SEO-Optimierung drin haben, aber auch die wichtigen external Brands, also Marken wie zum Beispiel auch Rolf Benz ist bei uns vorhanden und da erscheinen wir schon relativ weit oben.
Okay, da sind wir wieder bei Marken.
Wenn man allerdings auf die Einzelartikel geht, natürlich, wir sind ein Vollsortimenter mit weit über 100.000 Artikeln in den Filialen, dann gibt es da natürlich sehr starke Abstufungen.
Aber jetzt nochmal zu den generischen Begriffen, weil Brands ist auch klar, die werden auch sehr stark gesucht, das wissen wir ja auch alle, aber die Frage, wie steht ihr da? Also in der Journey wäre bei mir erstmal das Sofa, was ich suche. So, also ganz banaler Begriff und dann kann man das ja immer noch verfeinern. Und da habt ihr auch relevanten Traffic von Menschen, die im Funnel ganz oben stehen. Also gleich am Anfang, Upper Funnel, gleich am Anfang, ich brauche jetzt irgendwie ein Sofa. Da bist du zufrieden.
Aus dem SEO definitiv Traffic, wobei wir natürlich auch auf andere Kanäle setzen. Wir versuchen ja in die Interaktion zu kommen. Wir versuchen ja auch, weil wir wissen, dass gekauft wird am Ende zu mehr als 2/3 im Einrichtungshaus. Also ein teures Sofa mit 3.000 € oder mehr, kaufen die wenigsten online.
Klar.
Den Link herzustellen, wie komme ich von dieser Upper Journey im Upper Funnel, wie komme ich letztendlich ins Haus? Und was für uns eine richtige, wichtige Rolle dafür gespielt hat, ist auch das Thema Nutzung von neuen digitalen Medien. Wir haben ja auch dieses Augmented Reality Thema. Das heißt, ein großer Teil unserer Produkte, die im Shop gelistet sind, sind als 3D-Modelle angelegt. Und du kannst sie dir mit der AR-Funktion im Handy dann auch beispielsweise jetzt ein Sofa nehmen, in 3D in deine Ecke stellen, wo du es hinstellen würdest zu Hause und schon mal gucken, wie das aussieht. Und kannst diese Konfiguration dann auch letztendlich mitnehmen mit einem QR-Code und könntest sie, das wird allerdings sehr wenig noch im Moment gemacht, im Automobilbereich ist ja eine Konfiguration als QR-Code mitnehmen zum Händler schon gang und gäbe, das macht jeder, bei uns wird es noch sehr wenig gemacht, kannst die aber mitnehmen und darauf dann ein Beratungsgespräch anknüpfen und sagen, die Couch gefällt mir, so sieht meine Wohnung aus, da würde ich sie hinstellen, was sagen Sie dann dazu? Natürlich wird der Verkaufsberater das Thema dann aufgreifen, sagen, machen Sie es vielleicht nicht so, stellen Sie die vielleicht lieber hier hin oder anders oder gucken Sie sich nochmal eine andere an, aber der Impuls ist schon mal gesetzt und diese Kanäle sind eigentlich für uns mindestens genauso wichtig wie diese rein technische SEO-Optimierung, die durchgeführt wird. Weil klar, da hast du recht, sind andere natürlich auch genauso optimiert und unterwegs. Und die Schlagworte, die besetzt werden, sind die gleichen. Das heißt, die Markenstärke eines Anbieters spielt nachher eine Rolle. Und da sind wir ja im oberen Mittelfeld. Wir sind kein IKEA jetzt, ne? Das heißt, unsere Markenwahrnehmung ist natürlich geringer, ist auch viel lokaler als von so einem globalen Anbieter.
Mhm. Und du sagst Terminvereinbarung dann, individuelles Beratungsgespräch ist ja Personalisierung eben in Exzellenz definitiv. Kann ich den Termin auch online vereinbaren dann?
Ja, das haben wir vor 3 Jahren schon umgesetzt, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal wieder die Rolf-Benz-Couch Cara, die kostet dann über 10.000 €. Die kauft keiner so. Aber es gucken sich Leute die an, weil sie sagen, die hat Funktionalität. Ich kann da bestimmte Teile drehen, klappen etc., eine Rekamiere draus bauen etc. pp. Und da haben wir gesagt, gehen wir nicht in die Conversion-Optimierung, jetzt in deinen Warenkorb laden und bezahlen, das macht nämlich keiner, sondern wir machen drunten einen Button rein, jetzt Beratungsgespräch im Haus anfordern. Dann kommst du auf eine Seite, gibst deine Postleitzahl an, kriegst das nächste Haus für dich, kannst dort dann über das Formular ein Beratungsgespräch angehen, deine Kontaktadresse hinterlegen wirst, dann kontaktiert und kriegst einen Termin angeboten. Und ich glaube, das ist für mich so ein typisches Omnichannel-Thema. Nicht zu sagen, ich optimiere einen Kanal für sich, sondern ich nutze den Traffic, den ich im Upper Funnel vielleicht online auf der Webshop-Seite oder auch auf der Internetseite des Hauses habe und versuche den Kunden dann darüber oder den Interessenten dann darüber letztendlich ins Beratungsgespräch zu bekommen.
So, dann sind wir auch schon in einem ganz wichtigen Punkt, nämlich ich vereinbare ein Beratungsgespräch, damit oute ich mich, werde mich einloggen. Habt ihr irgendein Login-System? Kann ich mich einloggen? Gibt es dann MyPorter für mich oder irgend sowas?
Ja. Du kannst dann, und da sind wir bei uns im CRM, du kannst dann entweder im Webshop ein Kundenkonto anlegen mit deinen Kontaktdaten, mit deinen Interessen, könntest auch schon ein Newsletter bestellen, wo du sagst, mich interessiert Schlafen, Wohnen etc., bestimmte Bereiche, kriegst dann auch Inspiration über diesen Newsletter. Oder du kannst natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kannst direkt sagen, ich melde mich schon mal zur Portercard an, krieg dann als Portercard-Mitglied eben auch nochmal spezielle Kommunikation und Angebote und ich bekomme eben auch einen besonderen Rabatt und auch noch ein paar Mehrwertservices wie Transporter für Transporter gratis, wenn ich selber was mitnehmen will beispielsweise. Das heißt, damit bin ich dann auch eingeloggt, bin identifizierbar, habe meine Kontaktdaten schon mal hinterlegt und kann auch in die Kommunikation letztendlich dann personalisiert einsteigen.
Wie weit geht ihr da mit der Personalisierung? Also wie weit berücksichtigt ihr, auf welchen Kanälen dann meine Wünsche?
Also wir lernen ja aus dem bisherigen Kommunikationsverhalten und aus den Käufen, weil wir auch ein Marketing-Automationssystem einnehmen, das eine Customer-Data-Plattform mitbringt und auch entsprechende Affinitäten der Kunden letztendlich analysiert. Daraus lernen wir. Wir haben in ersten Schritten die Personalisierung ganz, ganz einfach gehabt, eben in der Ansprache mit Namen und dann eben auch schon mal aus den Bereichen eine Produktrecommendation. Wir versuchen jetzt weiterzugehen, auch in bestimmte Textbausteine im Newsletter-Bereich einzusetzen, die dieses Thema Personalisierung, wir kennen dich als Kunde, du bist uns wichtig und wir wissen, was dir wichtig ist, stärker rauszustellen. Wenn man ehrlich ist, man sieht aber andere Branchen, dann ist die Möbelbranche in der Hyperpersonalisierung nicht führend.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich gerade, mit wem ich hier gerade rede.
Wir gehen der erste, ich habe nicht immer Möbel gemacht im Leben, deswegen weiß ich auch, wo andere Branchen stehen. Ich war vorher im Fashion-Bereich und weiß auch, dass der Fashion-Bereich da natürlich schon viel, viel früher, also gerade die, ich spreche jetzt nicht von Fast Fashion, sondern die Label-Anbieter schon viel, viel früher reingekommen sind. Aber das ist wichtig, die Personalisierung, die persönliche Ansprache, den Kunden zu kennen. Und das führt auch im Omnichannel-Bereich darüber, das natürlich nicht nur im Vertrieb zu tun, wie wir jetzt gerade drüber sprechen, wie kann ich dich identifizieren und dir ein Angebot zu machen, sondern über die gesamte Journey. Auch in der Auslieferung, den Kunden personalisiert mit seinen Bedürfnissen ansprechen zu können und was oftmals leider vergessen wird, im Kundenservice eben auch. Weil der ist immer so ein bisschen stiefmütterlich verhandelt. Der Vertrieb hat den Umsatz gemacht, wir haben was verkauft, Transaktion hat geklappt, Lieferung, Montage auch. So, und der Servicefall, der ist aber eigentlich ein wichtiger Moment of Truth, weil wir wissen alle, gut gelöste Beschwerde führt manchmal zu einer höheren Zufriedenheit des Kunden, als wenn es gar keine Beschwerde gegeben hätte.
Und deswegen kommen wir gleich zurück.
Ist dieser Käufer so wichtig?
Ja, ich frage noch mal eine andere Frage noch davor. Also wir hatten das Beratungsgespräch jetzt. Und jetzt meine Frage, gibt es einen persönlichen Berater? Ich habe ja dieser Person, mit der habe ich möglicherweise eine Viertelstunde, eine halbe Stunde verbracht. Und die weiß sehr viel über mich und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile in dem Laden beschäftigt sein. Das heißt, gibt es da eine Chance, dass ihr versucht, die gleichen Personen wieder zusammenzubringen?
Ganz auf jeden Fall. Das ist bei uns auch im Prozess so angelegt. Wenn man in die Filiale geht und dort ein Verkäuferberatungsgespräch führt, sitzt man an diesem Tisch und hat da die Kontakte ausgetauscht. Der Berater legt einem dann auch im System an. für das Angebot, beziehungsweise wenn man schon kaufen will, für den Kaufvertrag. Und der hinterlässt auch natürlich seine Visitenkarte, beziehungsweise kontaktiert einen dann auch immer, weil wir da schon den Grundsatz haben, ein Berater macht einen Kaufprozess zu Ende. Kann immer mal sein, wenn Urlaub oder Krankheit ist, dass dann ein Kollege einspringt oder der Abteilungsleiter in dem Fall oftmals, der ja dann das übernimmt. Aber Grundsatz ist schon, gerade weil der persönliche Gespräch, das persönliche Erlebnis so wichtig ist, dass ein Berater das macht. Er hat da selber natürlich ein Interesse dran, weil er hinterher provisioniert wird.
Das ist jetzt sehr interessant. Und jetzt die Folgefrage, Marketing Automation, der muss ja nicht unbedingt manuell dann die Dinge machen, sondern da können ja eine Reihe von Kommunikationsprozessen, also nach 2 Wochen und nach keine Ahnung wie lange, die kann man ja automatisieren. Wie weit seid ihr da? Macht ihr das schon? Bekomme ich dann von diesem Berater auch eine E-Mail?
Das ist eine gute Frage. Da sind wir im Filialbereich noch nicht ganz so weit wie im Online-Bereich. Wir haben die Online-Automatisierung, insbesondere was die Warenkorb-Aktivitäten betrifft, also Back-in-Stock, Lower-Price-in-Stock. Warenkorb ist noch aktiv, noch nicht abgeschlossen. Reminder für den Warenkorb. Die haben wir schon sehr erfolgreich mit starken Wirkungen auf die Conversion-Rate schon im Shop.
Eben, es funktioniert ja sehr gut.
Haben jetzt im Filialgeschäft auch die Kundenautomatisierung. Wenn ein Kunde beispielsweise Geburtstag hat, bekommt er ja einen extra Voucher von uns zur Verfügung gestellt. Da haben wir eine Automatisierung sowohl im postalischen Mailing. Manche kriegen das als Postkarte, manche bekommen es auch als E-Mail-Anstoß, was aber den Follow-up-Prozess im Verkaufsprozess betrifft. Also zu sagen, ich habe ein Angebot erstellt und mache jetzt ein automatisierte Lead-Follow-up-Kommunikation, das haben wir noch nicht automatisiert. Das
wenn man im Prinzip könnte,
ja genau, nach eigenem Ermessen und nach Gutdünken. Weil sie auch den Prozess bei sich haben. Wir haben kein Lead-Management-System. Das heißt, ich kann die Leads der Verkäufer nicht sehen. Das ist aber natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch hier sind andere Branchen, Stichwort Automobil an der Stelle, schon sehr viel weiter, weil sie den Kundenwert eines Leads erkannt haben und sagen, wir wissen, wenn der von uns weggeht, holt er sich ein oder zwei Angebote noch woanders. Das ist beim Möbelbereich sehr, sehr ähnlich. Trotzdem wird das Lead-Management in der Form bei uns, ich habe es auch noch bei keinem anderen Möbler jetzt gesehen, bisher leider noch nicht verfolgt. Es ist definitiv ein Entwicklungsthema. Ja.
Dann noch eine Frage, KI-Einsatz bei der gesamten Kundenkommunikation. Wo steht ihr da momentan? Also bei der Outbound-Kundenkommunikation, weil Inbound-Bereich kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja, Inbound kommen wir noch dazu. Bei der Outbound-Kommunikation verwenden wir es schon etwas länger im Bildbearbeitungs-Bilderstellungsprozess. Also wir haben jetzt auch
Content-Generierung.
Genau, im Funkbereich, dass wir die Funkstimme des Porta-Sprechers jetzt auch in KI überführt haben und damit etwas flexibler sind. Text-to-Speech, im Prinzip schnell bestimmte Funkdurchsagen zu ändern, ohne dass wir einen Studiotermin mit ihm machen müssen. Wir im CRM-Bereich setzen das Thema KI in der Marketingautomation ein. Das heißt, in der Kundendatenanalyse, Verarbeitung für die Schritte Product Recommendation, die ist KI-basiert. Also Machine Learning ist für mich auch noch KI. Und wir testen gerade Large Language Modelle für die Hyperpersonalisierung im E-Mail-Personalisierungsbereich. Ja. Aber wir sind da auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir sicherlich erst bei einer 3 angelangt. Wir sind da noch relativ am Anfang, was das KI-Thema betrifft.
Und innerhalb der Möbelbranche, ausgenommen jetzt den Marktführer vielleicht, wo steht er da?
Nicht ganz vorne. Man muss sagen, eine große Gruppe in Deutschland hat jetzt einen KI-Bot für kuratiertes Einkaufen auch im Einsatz, der benannt ist. Die sind an der Stelle schon etwas weiter. Also gerade im Bereich Bot-Agents sind wir noch nicht sehr weit. Zumindest nicht im Upper Funnel, im Beratungsprozess etc. Im Kundenservice kommen wir dazu, ist ein bisschen anders, ja.
Aber ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und das heißt,
wo wir hin wollen, wo die Automatisierung stattfindet und wie KI auch in diesen Bereichen funktioniert dann.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Inbound-Bereich und die Konferenz heißt ja hier digitale Kundenerfahrung. Also insofern, wie kann ich die Erlebnisqualität besser verbessern, wenn ich eben mich selbst bei euch melde oder was macht ihr da?
Also ich gehe vielleicht erstmal darauf ein, was wir machen, um das überhaupt greifbar zu machen. Wir bilden natürlich auch wie viele die Customer Journey ab mit einem Customer Journey Mapping, haben dann Marktforschung für verschiedene Kunden. Wir haben auch eine Persona-Segmentierung bei uns für verschiedene Personas, Lebensphasen, Alter, Geschlecht etc. Und wir spielen dann auch gedanklich und mit den Daten, die wir haben, diese Customer Journeys durch. Wie steigt eine bestimmte Persona konkret ein? Jung, weiblich ist vielleicht viel eher über Instagram, älter dann vielleicht sogar über ein altes Medium, über ein Printmedium, über ein Prospekt etc. Und was sind die wesentlichen Kontaktpunkte, die kritischen Kontaktpunkte dann auch in der Journey? Und versuchen diese Kontaktpunkte dann auch für die Persona, die wir betrachten, optimal zu gestalten. Und das wissen wir natürlich nicht, was optimal ist, weil natürlich auch in einer bestimmten Personagruppe noch Varianz ist. Wer hat welche Vorlieben? Was ist wirklich ein Next-Best-Channel, der erwartet wird für die nächste Stufe in der Kommunikation? Möchte man jetzt eine E-Mail? Möchte man lieber die App downloaden etc.? Das heißt, wir überprüfen das hier auch. Das sind die Kontaktpunkte in den Phasen Vertrieb, Auslieferung und auch After-Sales versehen wir mit klassisch mit Feedback-Befragungen. Wir haben eine Zufriedenheits- und eine Net Promoter-Score-Befragung nach diesen jeweiligen Kontaktpunkten, wo wir auch schauen, sind die Kunden zufrieden. Gerade im Net Promoter-Score über die offenen Kommentare kriegen wir dann noch Hinweise, was kann man vielleicht verbessern. Und wir tracken natürlich das anonyme beziehungsweise nicht selbst getriggerte Feedback. Wir sammeln die Kommentare in Google, in Trustpilot und Trusted Jobs ein und werten sie strukturiert aus. Also wir fassen die Kommentare zusammen, gucken uns negative, positive an, wir bilden Sentiments daraus, um dann zu lernen, wie können wir die Kontaktpunkte wieder besser gestalten.
Das jetzt nochmal zur Vorkaufphase, die ja recht interessant ist, damit ich die Kunden nicht verliere, damit sie nicht woanders hingehen. Und du hast gesagt, der optimale Kanal wird über Segmente ermittelt. Habt ihr auch eine individuelle Opti-Channel, also optimaler Kanalbestimmung, die auf individueller Basis geht? Oder seid ihr dran?
Wir ermöglichen dem Kunden eine Präferenz abzugeben, über welchen Kanal möchte er grundsätzlich mit uns kommunizieren. Das ist aber noch nicht wirklich dann personalisiert und flexibel, sondern er sagt, er möchte lieber E-Mail, Newsletter, er möchte postalisches Mailing haben, er möchte vielleicht die App mit den ganzen Couponing-Möglichkeiten da drin und eigentlich App-Push, der ja unregelmäßig und spontan eher erfolgt. Das bieten wir an. Wir haben auch eine Empfehlung zum Next Best Offer aus der Kaufhistorie. Wir haben aber noch keine Empfehlung zum Next Best Channel. Also was ist für einen individuellen Kunden jetzt an dem Kontaktpunkt, an dem er sich befindet, der optimale Kanal, den wir ihm anbieten wollen? Wir versuchen Omnichannel dann so umzusetzen, dass wir unsere Kunden jetzt für uns über die Kanäle sichtbar gemacht haben. Das heißt, wir haben ein ID-Matching. Und wenn sich ein Kunde, der ein Newsletter bekommen hat, jetzt meldet und möglicherweise über einen anderen Kanal, über die App beispielsweise kommunizieren möchte, dann erkennen wir es zumindest und können auf diesem Kanal antworten. Aber die Predictive-Variante Next Best Channel, ihn schon damit anzuschreiben, was für ihn jetzt in der Situation der beste Kanal sein könnte, das haben wir noch nicht umgesetzt.
Wie weit seid ihr damit? Weil ich habe ja eine längere Vorkaufphase, wenn ich mich informiere.
Ja.
Und eine Möglichkeit ist, ich gehe einfach auf die Webseite drauf, www.porta.de. Welche Möglichkeit habt ihr dann mit einer Cookie-Einwilligung, wo ich von mal einfach ausgehe, dass wir die haben,
ja,
zu merken, ja, da ist der Thorsten gerade auf der Website gewesen. Habt ihr dann eine CDP, mit der ihr das tracken könnt und dann auch mit dem CRM-System abgleichen könnt?
Das können wir, das haben wir im Einsatz. Wir haben auch schon natürlich bestimmte bestimmte Kampagnen darauf laufen. Wir sehen das über die IP-Adresse natürlich, wenn die Einwilligung da ist. Dann können wir natürlich schauen, was du dir angeguckt hast. Also wir sehen, du hast dir eine bestimmte Couch angeguckt, haben dann auch über einen optischen Ähnlichkeitsalgorithmus eine Recommendation Engine gesagt, der Thorsten hat sich die Couch-Karre angeguckt, hat sie aber nicht gekauft. Vielleicht hat sie ihm nicht gefallen. Wir bieten ihm nochmal eine in der ähnlichen Qualitätsstufe an, die aber anders ist und andere Funktionalitäten hat. Oder wir bieten ihm noch eine an in der Reco, die so ein bisschen ähnlich ist, die aber vielleicht nicht ganz so hochpreisig ist, sondern etwas günstiger ist.
Und das geht mit der nächsten E-Mail raus oder alternativ?
Da ist, wird es mit dem nächsten E-Mail rausgehen, wobei wir natürlich in den letzten Jahren sehr verschärfte Bedingungen bekommen haben. Also alles beispielsweise im Online-Shop, was Leute sind, die kein Newsletter-Opt-in abgeben, beziehungsweise die nur eine Gastbestellung tätigen, müssen ja gelöscht werden. Die werden bei uns zeitnah gelöscht. Das heißt, und das sind eigentlich nur die, die tatsächlich eine Suche abfangen, ein Konto haben, eine Zustimmung haben durch einen E-Mail, durch einen Newsletter-Opt-in etc., die dann aber tatsächlich im Retargeting so versucht werden, im Prozess zu halten. Und wir natürlich viel, viel mehr Anfragen haben, als letztendlich in den Funnel gehen und das Potenzial riesengroß ist, wenn jemand schon mal auf die Marke, aufs Produkt aufmerksam geworden ist, zu sagen, vielleicht war das jetzt nichts, aber können wir dich beraten oder können wir dir was Alternatives noch anbieten?
Wenn ich das nächste Mal einfach auf die Webseite gehe und wieder www.porter.de eingehe, wie weit könnt ihr die Startseite personalisieren oder personalisierte Angebote dort in einem Fenster mit einspielen?
In Grenzen können wir das machen. Wenn die Profile hinterlegt sind und du hast ein Kundenkonto, dann spielen wir personalisierten Content ein. Das machen wir im Moment noch nicht selber, sondern nutzen einen bekannten Dienstleister für den Bereich, das zu tun. Wir versuchen das aber zukünftig auch selbst hinzubekommen, zumal wir das Shop-Backend jetzt geändert haben und auch Möglichkeiten haben, selbst in Echtzeit jetzt personalisierten Content oder auch personalisierte Produktempfehlungen auch on-site im Shop einzuspielen.
Und die App, für manche ist es ja nur eher die App und nicht die Website. Da habt ihr ähnliche Möglichkeiten wie auf der Website.
Wir haben die App so ein bisschen rausgelöst. Die war bis vor 2 Jahren eigentlich ein Spiegel der Website und des Webshops vor allem. Das haben wir ein bisschen aufgebohrt. Wir haben die digitale Kundenkarte für die Portercard in die App gelegt. Dort auch sichtbar, wenn ich mein Konto verknüpft habe, das Webkonto und sehe auch meinen Status und meine Rabatte. Wir haben individuelle Coupons in die App generiert. Also man kommt jetzt über ein Couponing, je nachdem, ob man Portercard-Inhaber ist oder andere Angebote in die App rein und sind jetzt auch dabei mit der App. Das haben wir erstmalig in unserem Adventskalender letztes Mal gemacht, auch bestimmte Gamification-Ansätze zu fahren. Also Adventskalender öffnen, bestimmte Interaktionen vornehmen in der App. Jetzt haben wir nochmal so ein Reisespiel im Moment gerade draußen, sodass wir versuchen, die App, die für uns eigentlich die wichtigste Device ist für Omnichannel, weil ich bin ein Single Sign-On im Shop. Ich habe aber auch sofort den Voucher mit einem ERN-Code, den ich im Haus in der Filiale an der Kasse hinlegen kann, hat die App für uns strategisch eine sehr große Bedeutung. Ich glaube, wir waren da relativ früh im Möbelbereich dran. Wenn man jetzt sieht, was Rewe gemacht hat, was ein Rossmann gemacht hat, dann ist die App auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, hybrider Kontaktkanal.
Statuspunkte hast du gerade angesprochen. Wie kriege ich denn Statuspunkte und wie kriege ich noch mehr davon?
Noch gibt's die bei uns nicht, weil wir noch kein Punktesystem mit allen Konsequenzen implementiert haben. Nächster Schritt in der Portercard. Im Moment bekomme ich eine Mitgliedschaft und ich bekomme für diese Mitgliedschaft die entsprechenden Vorteile, den Rabatt. Und wir machen regelmäßig mit sogenannten Portercard-Deals Angebote für diese Portercard-Community. Ähnlich wie Aldi das macht, dass wir Prospekte letztendlich versehen mit einem speziellen Preis. Bestimmt der normale Preis, der Werbepreis und der Portercard-Vorteilspreis. Aber auch bestimmte Angebote mit Gratisartikeln, mit vergünstigten Artikeln, mit besonderen Rabattprozentsätzen. Möbel ist natürlich ein Markt, der sehr stark über das Thema Rabatt läuft. Keiner kauft eigentlich ohne Rabatt. Deswegen hat das eine große Bedeutung da, dass wir darüber letztendlich individualisierte Angebote in die App ausspielen.
Welche Erfahrung habt ihr damit, mich mit Dingen in die Filiale zu locken, die nicht mit Kaufen zu tun haben, sondern komm doch einfach mal vorbei und irgendeinen Grund finden, dass ich da vorbeikomme.
Also Events sind für uns extrem wichtig. Das ist ganz klar. Wir leben ja sehr stark im Filialbereich von den Einzugsbereichen der Filialen und von einem bestimmten Traffic. Die sind ja auch alle an Orten mit einem hohen Einzelhandelszentralitätsindex. Das heißt, die stehen eigentlich nicht standalone auf der grünen Wiese. Und wir gucken, dass wir mit unseren Partnern vor Ort oftmals bestimmte Events wie Foodtrucks auf dem Hof machen, dass wir Grill-Events machen, dass wir Cooking-Events machen, um die Küchen letztendlich herauszustellen und zu zeigen. Wir haben sehr viel für Kinder. Gibt Portalinos, Kinderbällebad und Betreuung und so weiter, wo man auch Geburtstag feiern kann. Das heißt, wir versuchen auch ein Stück weit Eventplace für unsere Kunden und Interessenten zu sein. Und ja, über themenbezogene Events, die oftmals auch saisonal sind, dort eben auch dann Traffic zu schaffen und die Leute aufmerksam zu machen und reinzubringen.
Nochmal die neugierige Frage, welche Vorteile habe ich als Kundenclub-Mitglied dann bei diesen Events, dass ich mich als was Besseres fühle oder als was Besonderes?
Genau, wir laden ja, also wir sind ja sehr dezentral aufgestellt. Für Porta, die Filialen spielen eine sehr große Rolle. Wir machen dezentrales Marketing, weil die auch alle ihre Events, VIP-Shopping, Moonlight-Shopping zu anderen Zeitpunkten machen. Und ich bekomme als Portacard-Mitglied über die Portacard-Deals auch immer noch mal die Möglichkeit, mit einem besonderen Status in so ein Event zu gehen, dann noch mal einen besonderen Rabatt zu bekommen, ein Kaltgetränk extra noch mal zu bekommen, ohne es zu bezahlen. Das heißt, das sind kleine Vorteile im Moment. Wir denken jetzt
die kleinen Dinge machen,
wir denken jetzt aber auch drüber nach, reine Portacard-Events in den Häusern zu machen. Im Moment ist es immer gekoppelt an VIP-Shopping, an Moonlight-Shopping, die ein bisschen aus einer anderen Logik herauskommen. Das heißt, wir wollen jetzt aber auch, wo wir auch jetzt mal eine stabile, hinreichend große Teilnehmerzahl an der Portacard haben, eben auch spezifische Events machen und auch die dann auch mit weiteren Vorteilen im Programm letztendlich auch begleiten.
Welche Erfahrung habt ihr damit? Ich gehe in die Filiale, habe meine App und diese App ist aktiviert und ich habe sie vielleicht auch geöffnet. Welche Erfahrung habt ihr damit, die Verknüpfung zwischen Online-Besuch und Offline-Besuch und digitalen Medien herzustellen?
Mittlerweile über die App eine sehr große. Die App-Nutzung letztendlich sehen wir sehr stark über die Portacard. Also wir haben das aktive Segment der App um Faktor 3 gesteigert, seit wir die Portacard haben, weil die App natürlich jetzt auch eine ganz andere Bedeutung in der Funktionalität hat über die digitale Kundenkarte. Und wir haben die digitale Kundenkarte natürlich mit einer Kundennummer, die als ERN hinterlegt ist, ausgelegt. Das heißt, wenn du dann darüber kaufst, bist in der Filiale, hältst dich da auf, sehen wir dich natürlich einerseits, wenn du zustimmst und loggst dich dort ins WLAN-Netz ein. Das bietet auch noch Funktionalitäten, die man in die App integrieren kann, wo wir noch nicht stehen im Moment. Aber wenn du an die Kasse gehst und kaufst, dann wird der ERN-Code eingezogen, möglicherweise auch noch die Codierung deines Vouchers, den du einlöst, weil du verschiedene hast. Und das sehen wir dann im System. Das läuft ins Warenwirtschaftssystem. Wir können das dann auslesen. Wir sehen genau, welche Kommunikation hast du erhalten, welchen Voucher hast du eingesetzt, was hast du gekauft damit dann. Und das ist natürlich in der App prädestiniert, wenn das im Onlineshop passiert, oder zusätzlich oder alternativ im Onlineshop passiert, sehen wir das natürlich auch und können das an der Stelle natürlich super auslesen, wie aktiv ist ein Kunde, wie häufig nutzt er online wie offline und wie kauft er, ist auch sein Kaufverhalten, was kauft er online, was kauft er offline, wie häufig kauft er überhaupt, um dann eben auch abzuleiten, was können wir möglicherweise im Nachgang über einen bestimmten Kanal im Cross-Selling-Bereich anbieten.
Christian, manchmal sind mir meine neugierigen Fragen schon fast selbst peinlich, aber ich frage weiter neugierig nach. Du kannst jederzeit sagen, nee, also das machen wir wirklich noch nicht. Ich kann ja tracken, ob jemand im ersten, zweiten, dritten, vierten Stock ist und ob an welchen Regalen er besonders lange verweilt. Habt ihr da schon Planungen in diese Richtung?
Nein, das machen wir noch nicht. Das haben wir mal ohne die App getestet in einem Haus, das zu tun. Für die App haben wir jetzt das Geofencing programmiert, Das funktioniert. Wir haben den App-Push jetzt auch schon darauf aufgelegt, weil das Geofencing ermöglicht natürlich, wenn du gerade an der Filiale vorbei fährst, zu sagen, jetzt in den nächsten 3 Stunden für dich ein super Angebot, komm vorbei. Das haben wir. Im Haus haben wir das Tracking nicht gemacht, weil man es natürlich, man könnte es schon nutzen. Wir haben das diskutiert, einerseits als Beacon für den Kunden. Wo finde ich was? In welcher Abteilung? Auf der anderen Seite natürlich zu tracken, wie bewegt sich jemand durch die Abteilungen und wo stelle ich meine Werbung idealerweise auf, damit sie die bestmögliche Wahrnehmung hat. Soweit sind wir noch nicht. Ich bin auch ehrlich, im Moment haben wir das Thema jetzt auch kurzfristig erstmal nicht angedacht.
Na, ich bin sowieso fasziniert. Also deinen Job möchte ich nicht haben. Da hast du ja so viele Baustellen, die du gleichzeitig bedienen musst und Ideen und Dinge, die du auch wirklich auch machst.
Man muss auch sehen, ich bin ja jetzt seit 3,5 Jahren dort. Das CRM gab es vorher in der Form nicht. Das ist begründet worden. Und natürlich haben wir, das muss man ehrlicherweise sagen, in der Möbelbranche, im Retail, natürlich auch einen gewissen Aufholbedarf. Gerade was das Thema Digitalisierung betrifft, haben wir einen Aufholbedarf. Das entwickelt sich wahnsinnig schnell. Andere Branchen sind da zum Teil viel früher schon dran gewesen. Der Kunde nimmt das aber auch aus seinem Gesamtverhalten mit. Der kennt halt nun einen Rewe, einen Rossmann, einen Penny und weiß, wie das da läuft. Und fragt uns natürlich auch, wieso läuft das bei euch denn nicht so? Das auch bezahlen an der Kasse über Google Pay, Apple Pay etc. Und das sind schon wichtige Themen, die man auf dem Schirm haben muss. Und bin ich aber nun nicht derjenige, der die alle umsetzt. Ich glaube, wichtig ist zu sehen, was wünscht der Kunde, was ist relevant, was wünschen auch vielleicht hinreichend viele Kunden. Das ist ja auch immer ein Thema, für wen setze ich was um. Und versuchen dann in unserem Nadelöhr der Kapazitäten, das vor allem natürlich in der IT liegt, die Sachen zu priorisieren und zu sagen, was wollen wir wann gerne umsetzen. Und ja, das ist schon wichtig, da am Ball zu bleiben bei den Themen, weil heute ist es schon, wie du sagst, es ist noch ein sehr starkes filialbezogenes Geschäft. Viele fahren noch hin, steigen dann auch erst in die Journey ein, das ist nicht zu leugnen. Das wird sich aber jetzt weiter sehr schnell verändern und da muss man einfach dann aufgestellt sein und ja auf dem Schirm haben, wie möchte der Kunde denn sein Erlebnis ausgestaltet haben. Deswegen CX ist sehr, sehr wichtig für uns auch. Also wenn wir über CRM sprechen, sprechen wir auch über die Customer Experience und eben auch gesagt die Messung dessen, weil man erfährt es eigentlich nur dadurch, wenn man den Kunden fragt und weiß, wo er steht. Deswegen fand ich auch heute den einen
Vortrag. Ach ja, genau, da sind ja ein paar Punkte auf unserer Agenda, verdammt nochmal. Ja, ja, klar.
Ich habe jetzt den Rahmen schon gesprengt.
Nee, du hast gar nichts gesprengt. Ich habe den gesprengt mit meinen vielen Fragen, weil eine muss ich noch loswerden. Du hast gesagt, Geofencing, habt ihr mit Digital Out of Home schon Erfahrung, dass ihr sagt, rund um die Filiale können wir auch mal so ein digitales Ding hochfahren lassen?
Ja, mit haptischem, klassischem Out of Home viel Erfahrung. Das haben wir gerade ja in den großen Häusern sehr viel gemacht. Ja, in den Städten, auch in Berlin beispielsweise, um Marsdorf herum. Wir haben auch schon pilotiert mit dem Thema Digital Out of Home. Ja, wir haben Erfahrung. Es ist aber vom Kanal her jetzt für uns, weil man uns meistens schon kennt, nahe der Häuser in den Einzugsgebieten. Und wir gesagt haben, eigentlich ist es spannend, unseren Wirkungsbereich ein bisschen weiterzudenken. Haben wir uns eigentlich jetzt in den letzten Monaten etwas stärker auf im digitalen Marketing auf das Thema Banner und Display verlegt. Da sind wir im Moment aktiver, aber natürlich, wir besetzen fast alle Kanäle außer TV. Und TV ist für uns zu viel Streuverlust, zu viel Budget, was in diesen Streuverlust fließt. Deswegen sind wir da jetzt aktiv, aber Digital Out of Home ist natürlich immer wieder ein Thema, gerade an bestimmten Standorten.
So, und jetzt hattest du im Vorgespräch schon gesagt, integrierte Messung, Erlebnisqualität, Engagement, Zufriedenheitsmessung und so weiter. Da muss ich natürlich diese Frage auch noch stellen, aber dann kommen wir so langsam zum Ende.
Ja, ich habe ja gesagt, das eine ist das Tun, das andere Wichtige ist das Messen, um zu wissen, was man erreicht hat. Das heißt, wir fragen nach den Kontaktpunkten in den verschiedenen Phasen der Journey, fragen wir nach Zufriedenheit und vor allem fragen wir auch nach der Weiterempfehlung, weil wir den Net Promoter Score als Kennzahl nutzen und weil wir natürlich auch das Empfehlungspotenzial der zufriedenen und loyalisierten Kunden nutzen wollen. Kann man ja auch in Kampagnen machen, bringe Friend, jemanden aus der Familie, aus dem Freundeskreis etc. Das heißt, die Feedback-Messung ist sehr, sehr wichtig, zu wissen, was haben wir an welcher Stelle im Funnel erzeugt. Im Upper Funnel ist es halt oftmals das Thema Engagement, Interaktion, die wir uns angucken, um die Wirkung unserer kanalspezifischen Maßnahmen auch einzuschätzen. Je tiefer wir reinkommen, insbesondere nach Kauf, Auslieferung und Kundenservice, ist es dann die Zufriedenheit mit unseren Kontaktpunkten, die wir messen, die wir für uns messen und optimieren, die wir aber auch natürlich einmal im Jahr im Vergleich eines bestimmten Sekundensegments zum Wettbewerb uns anschauen. Also wir gucken schon, wo stehen wir in den verschiedenen Teilzufriedenheiten und dem MPS im Wettbewerbsumfeld da, weil es hilft ja nichts zu sagen, wir sind gut. Wenn die anderen besser sind, habe ich trotzdem ein Problem. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Bestandteil bei uns des CX-Konzeptes, eben nicht nur zu sagen, ich gestalte Touchpoints, sondern ich messe auch die, wie wir sie nennen, die Gestaltung und die objektive Messung, wie gut bin ich, wie viele Interaktionen habe ich. Das ist so die Ergebnisqualität und wir nennen es die Erlebnisqualität, dann auch zu sagen, was sagt denn der Kunde letztendlich dazu subjektiv, wie hat er das wahrgenommen und wo würde er den Prozess verbessern.
Und die konkreten KPIs, die ihr messt, NPS hast du schon genannt.
NPS ist ganz wichtig, natürlich die Overall Satisfaction, weil man ja auch im Unterschied zwischen Empfehlungsverhalten oder zwischen Loyalität und Zufriedenheit einiges sehen kann, wie loyal ist ein Kunde, was muss ich tun als Programm, weil wenn er sehr zufrieden ist, aber nicht loyal, sollte ich vielleicht meine Portercard einsetzen, Loyalisierungsprogramm fahren. Wenn er eigentlich loyal ist, aber unzufrieden, weil er gerade eine Beschwerde hat, dann muss der Kundenservice ran. Und das Beschwerdemanagement für diesen Kunden letztendlich aufsetzen, sodass wir da was draus lernen und versuchen auch im Kundenservice beispielsweise dann eben auch klassische CX-Metriken wie Problem Fixed at First Time, also wie lange hat er gebraucht, um die Beschwerde vom Tisch zu bekommen, das Ticket geschlossen ist, das gucken wir uns an.
Wo gehen eure Planungen hin in Richtung KI-Einsatz im Customer Service, im Kundenservice?
Agents sind schon getestet worden, KI-Agents in dem Bereich. Wir haben jetzt, glaube, das darf man sagen, gerade in diesem Jahr ein neues System mit ServiceNow eingeführt, was das ganze Ticketing und die Möglichkeiten betrifft. Haben jetzt auch eine Kundenhistorie im Service, dass er auf die Kundendaten direkt zugreifen kann, die Historien. Und sind jetzt dabei auch zu überlegen, wie kann man, wenn man den Kundenservice ausbaut, das nicht nur machen, indem man mehrere Callcenter-Agents einstellt, sondern indem man das First Level vielleicht auch automatisiert über eine KI macht. Wir sind dabei in der Testphase, verschiedene Ansätze zu testen, um uns dann zu entscheiden, was soll die Lösung sein, die wir dann tatsächlich implementieren, dauerhaft. Aber das ist schon nicht nur jetzt Zukunftsmusik, das ist schon eine klare Stoßrichtung, aufgrund der Servicequalität, der Verfügbarkeit des Service und natürlich letztendlich ehrlicherweise auch der Servicekosten, dass man da in eine Automatisierung reingeht.
Christian, ich werde dich weiter begleiten. In einem Jahr reden wir wieder, wo du dann stehst. Und ich glaube, da stehen wir schon viel, viel weiter wieder.
Du hast gesehen, wir haben einiges oft auf der Agenda und natürlich auch dann einiges wieder umgesetzt. Ich meine, wir haben das Thema jetzt seit dreieinhalb Jahren, haben einiges gemacht. Insbesondere auf die Portercard sind wir natürlich stolz mit der App-Anbindung und die funktioniert auch gut, wird sehr gut angenommen, was uns bestätigt.
Christian, vielen Dank.
Ich danke.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk, der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.